Ja, lieber Herr, dafür wollen wir dir noch einmal von ganzem Herzen danken. Du hast es vollbracht, deine Liebe zu uns. Und du, himmlischer Vater, hast deinen Sohn auferweckt, damit wir alle Gerechtigkeit erfahren, die daraus quillt. Wir wollen dich dafür loben, wir wollen dich preisen und anbeten. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe heute Morgen einen Text mitgebracht aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 51 bis 58. Und wer mehr über die Auferstehung erfahren will, der sollte das ganze 15. Kapitel von Vers 1 an lesen. Denn dort beweist der Apostel Paulus geradezu, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und nicht nur mit einer Person, sondern mit zwei, mit drei, mit 500 Personen, die ihn nach der Kreuzigung lebendig gesehen haben. Und das ist einzigartig in der Weltgeschichte. Aber ich möchte mich heute Morgen nicht auf die Verse 1 bis konzentrieren, sondern auf die Verse 51 bis 58. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in dem Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann der Vers 58, den ich ganz bewusst hier dazu nehme. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Soweit diese inhaltsschweren Verse des Apostels Paulus an die Gemeinde zu Korinth. Nun, für den oberflächlichen Betrachter hört der Weg zum Himmel dort auf, wo jeder andere Weg im Leben auch endet, nämlich im Tod. Wer so denkt, der sagt vielleicht, wenn das Ende für alle von uns gleich ist, warum sollte ich mich dann bemühen, als Christ zu leben, überhaupt ein Christ zu werden und als Christ diese Welt zu verlassen? Und natürlich ist es auch sinnlos, alle Strapazen einer Reise zu erdulden, wenn das Ankommen am Ziel letzten Endes nicht im leisesten sicher ist. Wie Paulus gesagt hat in Vers 19: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten Menschen unter allen Menschen. Und vielen erscheint der Gedanke auch völlig unmöglich, dass unsere irdischen Leiber wieder auferstehen. Ist das wirklich so? Und mit einer unsterblichen Seele zusammengefügt werden? Kann das überhaupt möglich sein? Der Leib verwest doch, und wenn er verwest, dann kann er nicht verbunden werden mit der Seele. Der Leib wird doch zu Staub und zerfällt, und dann ist nichts mehr übrig von ihm. Dennoch, der Apostel Paulus hat die Auferstehung vom Tode in diesem Kapitel so bewiesen, dass auch kein Schatten des Zweifels darauf fällt. Er hat die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi nachgewiesen, und er hat auch Belege herbeigeschafft, die das untermauern und so die Folgen für einen gläubigen Menschen aufgezeigt und erklärt, dass Christus nur die Erstlingsfrucht ist. Christus ist nur die Erstlingsfrucht. Und das Wort Erstling impliziert, da muss noch etwas kommen, nämlich eine zweite Frucht. Und diese zweite Frucht, das sind wir, die Menschen, die an ihn glauben. Danach werden weitere auferweckt, und diese weiteren, das sind wir. Und zwar alle, die bei seinem Kommen zu ihm gehören. Anders gesagt, die Auferstehung Jesu aus dem Grab ist nur der Anfang. Ist nur der Anfang einer großen, weltumspannenden Erde. Und wenn ich gerade gesagt habe, danach, dann umschließt dieses Wörtchen alle Hoffnungen, alle Seufzer, alle Enttäuschungen, alle Sehnsüchte, Tränen, Enttäuschungen, Prüfungen, den Glauben und auch die Zuversicht des Volkes Gottes aller Zeiten. Wollen wir also jetzt den Sieg sehen, der am Ende auf uns wartet? Und es wird einen Sieg geben. Das kann ich jedem heute Morgen versprechen, der an Jesus Christus glaubt. Am Ende wartet der Sieg. Halleluja. Aber wirklich, am Ende wartet der Sieg. Er wird unser sein, und gebe es Gott, dass bald das der Fall ist. Dabei möchte ich den Gläubigen und den gottfernen Menschen unter uns ein Wort sagen, heute Morgen. Ebenso dem, dessen Herz schwer geworden ist, vom Schmerz darüber, einen geliebten Menschen verloren zu haben. Und der sich nach dem Tag sehnt, an dem er seine geliebten Verstorbenen und den Heiland vom Angesicht zu Angesicht wiedersehen darf. Es ist ja so berührend, so existenziell, wenn wir ein Leben lang mit einem Menschen hier auf dieser Erde gelebt haben und ihn dann loslassen müssen und er von uns geht und wir das wegfließende Leben aus ihm nicht mehr zurückholen können, weil er in die Ewigkeit gegangen ist. Zuerst also ein Wort an die Gläubigen, das da heißt: Schau auf diesen Sieg, der dich tröstet. Schau auf diesen Sieg, der dich tröstet und der erst möglich geworden ist durch die Auferstehung Jesu Christi. Paulus sagte: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Vers 51. Natürlich erregt das sofort unsere Aufmerksamkeit und es weckt all unsere Bereitschaft zu erfahren, was er uns da eigentlich zu sagen hat. Was ist das für ein Geheimnis? Was beinhaltet dieses Geheimnis? Wann wird dieses Geheimnis offenbar? Da Das ist die Frage. Ein Geheimnis, das kann man ja nicht erklären. Ein Geheimnis, das kann man nicht erforschen. Man kann sich ja selbst wohl aus dem Segen und aus der Ewigkeit herausdiskutieren. Das passiert immer wieder. Eddie hat vorhin etwas davon erzählt, von dieser, ich nehme an, jungen Frau, die darüber gesprochen hat. Oder Menschen, die uns begegnet sind und gesagt haben, ich brauche den Gott des Himmels nicht. Ich helfe mir selbst, dann hilft mir Gott. Ich kann mich herausdiskutieren aus all dem, was der Herr mir anbietet. Aber ich kann mich nicht hineindiskutieren. Deshalb ein Geheimnis, das muss offenbar werden. Ein Geheimnis muss offenbar werden. Und das Geheimnis, das Paulus offenbart worden ist, lautet: Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle entschlafen. Und das ist ein ganz lieblicher, möchte ich fast sagen, ein ganz lieblicher Ausdruck für all diejenigen, die im Vertrauen auf ihren Herrn aus diesem Leben geschieden sind. Sie sind in Christus entschlafen, fern von ihrem Leib, aber ganz nahe bei ihrem Herrn. Und bei Christus zu sein, sagt der Philipperbrief, ist auch weitaus besser. Wir wissen, was der Apostel Paulus den Philippern gesagt hat. Ich habe Lust. Und da hat er alles hineingelegt, was er hineinlegen konnte. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre. Aber um euretwillen bleibe ich dann lieber unter euch, sinngemäß. Nicht? Und dann hat er gewartet. Er hat darauf gewartet, mit einem neuen Leib begleitet zu werden. Und er hat gewartet, begierig auf unsere Vollendung, wie wir uns danach sehnen, sie einst wiederzusehen, unsere Lieben, die vor uns gegangen sind. Und er hat darauf gewartet, dass alle Absichten Gottes erfüllt werden. Und schließlich hat er darauf gewartet, bis alle, denen Christus ewiges Leben erworben hat durch seinen Tod auf Golgatha, ihn tatsächlich annehmen und durch sein Blut errettet werden. Und wenn Menschen das gemacht haben, dann wird einmal die Zahl der Auserwählten voll sein und die Braut sich bereitet haben, um ihren Bräutigam zu empfangen. Diese Toten sind in Jesus entschlafen. Aber was wird dann geschehen? Dann wird plötzlich in einem Augenblick die Posaune erschallen. Und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und sie werden verwandelt werden. Ihr Lieben, das wird ein Szenario sein, das können wir uns überhaupt nicht in Träumen, überhaupt nicht vorstellen. Was das bedeutet, dieser Augenblick, dieses im Nu, wie auch manche Übersetzungen lauten. Beachten wir bitte, nicht alle werden entschlafen, aber alle werden verwandelt. Es wird einmal auf unserer Erde eine Generation geben, die nicht stirbt, die den Tod nicht kennenlernt. Sie wird nie etwas sagen können über die Gefühle, kurz vor dem Tod zu stehen. Das ist übrigens geschichtsträchtig. Das ist ein einmaliger Vorgang auf unserer Erde. Dieser Vorgang, der wird sich so nicht noch einmal wiederholen. Eine plötzliche Veränderung wird stattfinden, mitten in den Ereignissen unserer menschlichen Erfahrungen. Die Gläubigen, die dann auf der Erde leben, werden nicht durch das Tal des Todes gehen, sondern nur noch verwandelt. Nur noch verwandelt und zubereitet für die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das alles wird genau zu dem Zeitpunkt eintreten, den Gott sich dafür vorbehalten hat. Da können wir nichts manipulieren und ausrechnen und den Zeitrahmen bestimmen. Nein, Gott legt das fest. Und dann wird es geschehen. Deswegen sagt die Schrift auch, dass die Kinder Gottes alle Zeit bereit sein sollen. Warum? Weil wir nicht wissen, wann es geschieht. Wir wissen nicht, wann dieser Moment kommt. Und bei denen, die gestorben sind, wird der verwesliche Leib in die Unverweslichkeit verwandelt werden. Der Leib, der ins Grab gelegt wurde, wird mit einem neuen Leib auferstehen. Und ebenso wird bei denen, die an jenem großen Tag leben, das Vergängliche die Unvergänglichkeit anziehen. Verwesliches kann nicht Unverwesliches erben. Und Vergänglichkeit kann keine Unvergänglichkeit erben. Wenn ich das so sage, dann wird man erinnert an die Worte dieses jungen Mannes in der Schrift, der einmal zu Jesus gekommen war und gefragt hat in Markus Kapitel 10, Vers 17, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Meister, was muss ich tun, um dieses Leben zu ererben? Und ihr Lieben, wenn uns diese Frage gestellt wird, dann wäre unsere erste Antwort: Deine Frage ist falsch. Deine Frage ist nicht korrekt. Warum? Nun, das ewige Leben, das kann niemand ererben. Was ist das für eine Erbschaft? Hat Jesus mir das vererbt? Kann ich meinen Kindern ewiges Leben vererben? Nein, das geht überhaupt nicht. Und deswegen die Antwort Jesu an diesen reichen Jüngling, sie fiel auch entsprechend aus. Wir können das nachlesen in Markus Kapitel 10. Aber sie fiel so aus, genau so wie es Paulus immer betont hat. Nämlich, zieh das Alte komplett aus und zieh das neue Leben komplett an. Zieh den neuen Menschen in Christus an und damit deine persönliche Errettung. Du erbst keine Unverweslichkeit, sondern die Unverweslichkeit wird dir übergestreift. Sie wird dir übergestreift. Mehr sagt uns die Schrift darüber nicht. Sie wird dir übergestreift. Aber was das bedeutet, in welchem Maß, in welcher Stärke, das sagt die Schrift nicht. Aber es wird uns übergestreift. Du erbst auch kein ewiges Leben, sondern du ziehst den Herrn Jesus an. Und wenn du den Herrn Jesus angezogen hast, dann hast du das Leben. Dann hast du das ewige Leben mit der Person Jesu Christi, der in dir lebt. Ja, eines Tages wird der verwesliche Leib Unverweslichkeit anziehen, weil der geistliche Leib schon hier Jesus angezogen hat. Der Gläubige hat erkannt, dass die Befriedigung des eigenen Ichs, der Gier nach Besitz, nach Geld und Vergnügen, sogar Selbstveredelung und der Wunsch, eine bedeutsame Persönlichkeit zu sein, den Blick für die Herrlichkeit nur blockiert. Das blockiert dich und mich, wenn wir unseren Fokus nur auf diese Dinge lenken. Das bringt uns auf Abwege. Und in dem Moment, als er seine Erdverbundenheit aufgegeben hat, in diesem Augenblick ist in seinem Herzen die neue Natur der Unverweslichkeit und Unvergänglichkeit geboren worden. Und deswegen kommt der Tag auf uns alle zu, an dem der unverwesliche Geist wieder mit einem Leib vereint wird, der dann ebenfalls Unverweslichkeit anzieht. Deswegen ist das Schicksal deiner Seele und das Schicksal deines Leibes eins. Beide sind Partner. Beide sind Partner und beide wurden getrennt und kommen wieder zusammen. Ja, sie trennen sich mit dem irdischen Tod für eine kurze Zeit. Der Leib wird ins Grab gelegt, er verwest, aber unverweslich wird er auferstehen, wenn er schon hier ewiges Leben in Jesus Christus hat. Der Tod kann der Seele und dem Geist eines Gläubigen nichts anhaben. Und das ist das, auf das wir uns fokussieren dürfen. Wir dürfen nicht daran denken, ja, dann verwese ich und dann ist alles aus und dann ist alles vorbei. Nein, du lebst weiter. Du lebst weiter. Ich erzähle euch etwas. Ich weiß nicht, wie alt ich gewesen bin, vielleicht 17, vielleicht 18. Es war während meiner Ausbildungszeit bei der Deutschen Bundespost. Ich hatte kurz zuvor den Herrn angenommen, weil mein Zimmernachbar mir das Evangelium erklärt hatte. Und dann kam ich in den Waschraum. Es war eine Jugendunterkunft, in der ich zu Hause war. Und ich habe in den Spiegel geschaut. Und dann habe ich gesagt, wer bist du? Wer bist du eigentlich? Und ich habe mich angeschaut und dachte, das bin ich nicht. Aber ich bin das, was hinter diesen Augen und hinter dieser Haut und hinter diesem Gesicht ist. Das bin ich. Und dann habe ich weiter gedacht, wenn das alles weg ist, nicht? Verweslichkeit, ins Grab kommen, dann müsste ich eigentlich immer noch da sein. Ich müsste immer noch leben. Und erst später habe ich dann mit dem Studium der Bibel erfahren, ja, die Seele lebt ewig. Ob so oder so, aber sie lebt ewig. Und das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Beide sind Partner und beide kommen zusammen. Der Tod kann der Seele und dem Geist eines Gläubigen, wie gesagt, nichts anhaben. Der Tod kann immer nur den Leib berühren, sonst nichts. Der eben sehr bald die Zeichen des Verfalls an sich trägt. Nicht, das wurde uns ja anders gesagt. Dieses mehr und immer besser und immer schöner und immer gesünder. Es ist falsch. Es ist so falsch. Wir tragen die Zeichen des Verfalls vom ersten Moment unserer Geburt an. Das ist die Wahrheit. Und danach dürfen wir unser Leben einrichten. Die Zeichen des Verfalls, die werden wir sehr bald merken. Die werden wir immer mehr merken, je älter wir werden. Ich kann etwas davon sagen. Ich sehe Einzelne, die nicken den Kopf. Ja, wir wissen, was das bedeutet. Genau so ist es. Paulus hat einmal davon im 1. Thessalonicher Brief gesprochen und gesagt, denn der Herr selbst wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben, werden zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wie gesagt, ein geschichtsträchtiges Ereignis. Die Welt wird ins Wanken kommen, weil aus den Flugzeugen Menschen verschwinden, weil in den Großraumbüros Menschen verschwinden, weil dein Ehepartner neben dir verschwindet und du alleine bleibst. Oder auch nicht, sodass beide Ehepartner gehen. Nun gibt es in unserem Abschnitt aber noch einen kurzen Aufruf für die Kinder Gottes, der uns herausfordern soll. Da heißt es daher, meine geliebten Brüder, werdet fest, unerschütterlich und beteiligt euch alle Zeit. Und dann kommt ein Wort, das ist an Stärke und Macht nicht zu überbieten, nämlich beteiligt euch alle Zeit eifrig am Werk des Herrn. Wenn ich diese Worte richtig verstehe, dann sind sie so etwas wie eine Vorbereitung für den Sieg, den wir in der Ewigkeit in Empfang nehmen dürfen. Wenn wir Jesus in der Herrlichkeit begegnen. Deswegen sollen wir unentwegt am Glauben festhalten und uns nicht beirren lassen von Menschen, die uns abspenstig machen wollen von unserem Vertrauen auf unseren Herrn. Halte das Bekenntnis deines Glaubens fest und lass dich durch nichts, aber auch gar nichts von der Hoffnung des Evangeliums abdrängen. Wisst ihr, das geht so schnell. Das geht so schnell. Aber wir müssen da klaren Kurs behalten, auch wenn ein Sturm aufzieht. Und dann sei auch sorgfältig in der Ausübung deiner Pflichten. Nicht manchmal, wenn ich zurückschaue, dann habe ich immer so gedacht, wir Christen, wir haben nur Rechte. Wir haben nur Rechte, Verheißungen Gottes und all die Geschenke Gottes, die uns gemacht werden. Und wir dürfen sitzen und Däumchen drehen. Wir können sitzen und Däumchen drehen. Aber ihr Lieben, so ist es nicht. So ist es nicht. Was sagt der Apostel Paulus im Namen des Herrn? Nimm zu im Werk des Herrn. Nimm zu im Werk des Herrn. Das heißt doch mit anderen Worten, sei niemals zufrieden mit einem kleinen Dienst, den du für ihn getan hast, sondern strebe immer mehr danach, dass du wächst, dass du gedeihst, dass du zunimmst. Also ganz ehrlich, ich persönlich möchte nicht zunehmen. Ich habe in der letzten Zeit zugenommen, aber das möchte ich nicht weiter. Aber im geistlichen Leben sollen wir zunehmen und nicht auf der Stelle bleiben, auf der wir jetzt stehen. Wir sollen zunehmen. Und deswegen gib dich ganz hin, damit er dich für sein großes Werk, und das Werk ist groß, gebrauchen kann. Und wenn er gekommen ist, zu suchen und zu erretten, was verloren ist, mit was soll dann die Gemeinde Jesu Christi letztlich beschäftigt sein? Wenn er gekommen ist, zu suchen und zu erretten, was verloren ist, mit was soll die Gemeinde beschäftigt sein? Mit Suchen und mit Erretten. Das sind die Dinge, die uns aufgetragen sind als Gemeinde Jesu Christi. Und damit haben wir voll und ganz zu tun. Wie oft habe ich das in der Gemeinde gehört, dass gesagt worden ist, ja, wir müssen uns erbauen. Wir müssen uns erbauen. Ja, das ist schon richtig. Wir dürfen den Herrn anbeten, wir müssen uns erbauen, aber wir sollen auch zur Mission und Evangelisation kommen. Es geht nicht anders. Wir dürfen uns nicht nur erbauen. Aber das alles gehört dann zu dem Sieg, den die Gläubigen vor sich haben. Und jetzt ein zweites und letztes noch kurz. Ich muss auch denjenigen unter uns etwas sagen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Die diese ganz bewusste Entscheidung, ich will mein Leben mit Jesus leben, noch nicht getroffen haben. Ich will euch sagen, der Tod ist dir kein Freund. Der Tod ist dir kein Freund, sondern der Tod ist dir ein Feind. Ein absoluter Feind. Wenn du niemals bei dem Herrn Jesus Christus Zuflucht gesucht hast und wenn du niemals wegen all deiner Sünden zu ihm gekommen bist, um sie wegwaschen zu lassen durch das kostbare Blut Jesu Christi, dann bist du noch in deiner Sünde. Und weißt du was? Sünde wird nicht im Himmel sein. Sünde wird nicht im Himmel sein. Dann bist du und bleibst du in deiner Sünde. Und dann ist der Tod etwas Furchtbares für dich. Diese Furchtbarkeit, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das einmal verglichen mit einer Zuchthaustür, die sich öffnet, der Verurteilte geht hindurch und dann fällt diese schwere Tür in das Schloss. Und dieses Schloss ist in alle Ewigkeit zu und bleibt zu. Das öffnet sich nicht noch einmal. Das ist die Realität. So wird es sein. Der Leib wird ins Grab gelegt und deine Seele wandert zu den Toten. Und dort wirst du all die antreffen, die in der Sünde und in der Ablehnung des Herrn Jesus sich einig waren und darin gelebt haben. Aber wenn sie sich darin einig waren, dann werden sie auch eins sein in dem schrecklichen Gericht vor dem großen weißen Thron, der auf all diejenigen wartet, die Jesus abgelehnt haben und ganz bewusst ohne ihn gelebt haben. Das Schöne daran ist, das muss nicht so bleiben. Das muss nicht so bleiben. Wenn du jetzt auf Jesus blickst, der auf Golgatha gestorben ist und all deine Schuld durch sein kostbares Blut hinweggetan hat, und wir haben das vorhin so wunderschön gesungen mit all den Liedern, die abgebildet waren, und dein Herz vor ihm demütigst, dann wirst du in Ewigkeit leben. Alle Zeit leben, weil er lebt. Das ist die Wahrheit. Und deswegen gib dein Leben, dein kostbares Leben, vielleicht in diesem Moment der Rebellion gegen Gott, gib dieses Leben auf. Gib es einfach nur auf. Oder vielleicht ist es die Religiosität. Gib dein Leben der Religiosität auf. Weißt du, was Religiosität ist? Das sind leere Formen. Und in diesen Formen ist kein Leben. Das ist leer. Und es beleidigt zutiefst das, was Christus für dich getan hat. Es beleidigt die Erlösung, die er mit dem Einsatz seines Lebens geschaffen hat. Und gib dein Leben vielleicht des Egalseins. Nicht? Es gibt Menschen, mit denen du redest, dann sagen die dir, es ist mir alles egal. Es ist einfach nur egal. Gib dieses Leben vor dem Herrn auf, denn du bist ihm schon lange nicht egal. Er ist hoch interessiert an dir, ganz persönlich. Lass den Herrn Jesus in dein Leben, übergib ihm die Leitung und dann wird er dich zum endgültigen Sieg führen. Und er wird vor dir stehen, dich in seine Arme nehmen und ich möchte dieses Bild ausschmücken, nicht mehr loslassen, weil er dich so sehr liebt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Niemand hat mich je so geliebt, aber er wird der Erste sein. Danke, lieber Herr, für dein Wort, das so viel offenbart. Danke für dieses Geheimnis, das du auch offenbart hast. Und bitte, hilf du Einzelnen unter uns, die vielleicht dich noch nicht persönlich kennen, die diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben, dass sie ihr Leben ganz bewusst dir anvertrauen und glücklich werden. Herr, du kannst es tun. In deinem Namen. Amen.